Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby und Gruppenphase der europäischen Wettbewerbe ist Geschichte. 12 von 14 französischen Vereinen haben es in die Playoffs geschafft. Sehr große Playoffs mit sehr vielen Teams, muss man auch sagen. Und neben 12 französischen Vereinen haben wir in Champions Cup Playoffs mehr italienische Teams als walisische und südafrikanische zusammen. Oskar, wie überraschend ist diese Statistik, wenn man sie so nennen möchte?
Sie ist ziemlich gut, also fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ja, wir verlieren zwar immer die Weltmeisterschaften, die gewinnen natürlich die Afrikaner, aber dass man immer einem Club-Rugby die Nase vorn hat, ist doch schon mal was Schönes. Ja, und ich glaube, es ist auch für alle, die so ein bisschen wie Marc drauf sind, so nach dem Motto, die Südafrikaner gehören überhaupt nicht in diesen europäischen Wettbewerb, ist das natürlich eine Genugtuung, die schöner nicht sein könnte, weil jetzt wir eben in Anführungszeichen echte europäische Playoffs haben, die spannender nicht sein könnte. Sicherlich mit zwei Turnierbäumen, die in Champions Cup für ein bisschen Furore gesorgt haben, aber gut, wir in Clermont finden das gar nicht so schlimm. Dementsprechend, ja, wir sind happy, wir sind qualifiziert, das erste Mal seit 3 Jahren. Und was für eine Qualifikation, 5 Minuten nach dem Buzzer, dazu sicherlich nachher mehr. Aber das Spiel des Wochenendes, sicherlich gemacht von Bordeaux und Toulouse. Und fangen wir mal mit Bordeaux an. Gewinnt 66-12 gegen die Sharks. Ja, Penault legt gleich mal 2 Triples. Also 6 Versuche, neuer Rekord und hat das erste Mal in der Geschichte von Rugbyrama auch die 10 von 10 Punkten bekommen. Ja, ich würde mal behaupten, verdient. Wer legt schon mal 6 Versuche in dem Champions Cup Spiel? Ja, Sharks natürlich nicht anwesend. Das war Einbahnstraßen-Rugby, es war so ein bisschen ein dirigiertes Training. Aber für jeden Franzosen war es natürlich, also besser kann es ja gar nicht sein, dann auch gegen die Sharks.
Ja, also auch am ist der Anfang relativ überraschend, weil die Sharks ja dann auch relativ schnell 12-0 vorne gelegen haben. Und ja, nach einer Viertelstunde dann eben nach der 12-0-Führung eben diese 66-12. Also es war ja wirklich... Also ich bin ja kein Freund von Spielen mit so Nüssen.
Außer sie sind südafrikanische Teams, die verlieren?
Dann auch, aber es war auch einfach... Also bei Toulouse auch, es war einfach unterhaltsam. Also es war ja wirklich ein Spektakel, ein Feuerwerk, was sie da abgefeuert haben. Und da hat es ja wirklich, also haben die Spieler ja leid getan. War ja, ja nichts zu holen.
Also es war schon bitter anzuschauen, noch schlimmer. Du hast ja schon angesprochen, Toulouse, Leicester. Die Leicester kam mit einem guten Team, ja, haben nicht rotiert, aber verlieren trotzdem mit 80-12. 80, also 1 Punkt pro Minute.
Halbzeitstand 42-0. Halbzeitstand.
Das war schon... Ausrufezeichen wäre noch schon untertrieben.
Also es... Ich glaube... wer soll dieses Toulouse-Team irgendwie... Also wenn sich da jetzt nicht irgendwie die halbe Mannschaft noch verletzt, weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht, wer die aufhalten soll. Und wie gesagt, du hast gerade gesagt, Leicester ist mit Erstbesetzung angereist. Mit fast 6 Spielern aus dem aktuellen England-Kader.
Ja, auch mit argentinischen Nationalspielern. Also sie haben da wirklich, wie gesagt, man hätte ja auch sagen können, gut, die sind jetzt hier mit der U21 angereist und haben diese Niederlage ja mehr oder weniger in Kauf genommen. Aber nein, sind schon gekommen, glaube ich, mit der Ambition, mindestens einen Bonuspunkt mitzunehmen.
Ja.
Aber gut, es war, glaube ich, die höchste Niederlage in der Vereinsgeschichte. Du kriegst 80 Punkte. Also... Da setzt man sich nachher sicherlich nicht gerne in die Pressekonferenz als Trainer oder Spieler.
Will ich noch erinnern, es ist nicht so, naja, doch schon mittlerweile. Es ist nicht so lange her. 20 Jahre her ist Leicester, das ihr Stadion gegen die Springboks eingeweiht hat, die große neue Tribüne und auch noch gewonnen haben. Nicht mit dem allerersten Team, aber trotzdem. Jetzt kriegen sie. Ja, Europameister.
Ich hab überlegt, irgendwie auch mit Blick auf die Six Nations, was das eigentlich heißt. Das heißt, unsere Franzosen sind on fire. Also von ja. Formtief, da kann ja keiner reden. Die kommen in bester Form jetzt an in Marcoussis. Die Aufstellung ist ja auch schon so gut wie raus. Jetzt gerade eben einige Minuten vor der Aufnahme kam ja auch schon die Liste von Spielern, die zurück an ihre Vereine gehen, heraus. Und ja, das ist schon ja Form hoch, kann man sagen. Also unterstreichen auf jeden Fall die Ambitionen, die sie haben.
Auch meine Wales ist natürlich ein Stolperstein nächste Woche, die man auch erstmal nehmen muss. Ne? Gerade gegen solche Teams kann man dann schnell mal ausrutschen. Aber eigentlich ein Titel ist sehr, sehr machbar dieses Jahr. Der Form.
Ja, ich suche gerade den Artikel, wo ich euch vorlesen kann, wer laut Rugbyrama genau starten wird. Jetzt bin ich leider überfordert hier mit der Technik. Aber gut, es ist auf jeden Fall ein Team, was stark ist, was um den Titel mitspielen wird, um den Titel mitspielen muss. Einfach auch, weil sie die besten Spieler haben. Davon bin ich einfach überzeugt. Weil die Engländer jetzt auch mit Jamie George, der sich verletzt hat, die ihren, ja, auch irgendwie natürlich, kommen wir zum nächsten Spiel, was diese Woche stattgefunden hat, gewinnen gegen Bath. Relativ deutlich auch zu Hause. Warum war das wichtig? Das war vor allen Dingen wichtig für unsere Qualifikation. Denn wenn man sich die anschaut, dann hätten wir uns qualifiziert, nur wenn wir gewinnen, was wir haben, und Bath nicht gegen Leinster gewinnt. Also Bath muss verlieren. Dementsprechend danke an Leinster, die 42-24, glaube ich, gewinnen im eigenen heimischen Stadion, sodass wir die Qualifikation eben perfekt machen konnten. Wir, das ist Clermont, haben gespielt gegen Bristol, 33-26 gewonnen. Was sich jetzt so danach anhört, ja, wir haben beide mit einem Bonuspunkt Offensiv-Rugby gespielt, war ein Krimi, ein absoluter Krimi, übertragen auf France 2, also dem Öffentlich-Rechtlichen, vor unglaublich ja, mehr Zuschauern als gewöhnlich auf jeden Fall. Und zwar 5 Minuten nach dem Gong erst dieser Versuch gelegt. Warum? Clermont und Bristol zu dem Zeitpunkt 26-26 beide nicht qualifiziert. Das heißt, du hattest 2 Teams, die mit offenem Visier gespielt haben. Beide feuerfrei, absolute Qualifikation, irgendwie noch hier holen. Dementsprechend gab es nach dem Gong auch 2 Turnovers unserer Seite. Also wir haben den Ball nach vorne verloren. Aber anstatt dass Bristol den Ball eben ins Auskickt, haben sie ein Offensivrugby gespielt wie die Wilden. Haben irgendwie auch nochmal versucht, das Spiel zu gewinnen. Und als wir dann zum 3. Mal den Ball zurückgewonnen haben, konnten wir uns endlich belohnen und uns qualifizieren. Stade Marcel Michelin ist explodiert. Und ja, das erste Mal seit 3 Jahren wieder qualifiziert für ein Champions Cup Achtelfinale gegen Northampton. Die ihrerseits, glaube ich, verloren haben, aber es ist noch nicht so wichtig, sind qualifiziert und ist natürlich, ja, es ist unglaublich. Ich meine, Marc, hast du sicherlich die Highlights auch gesehen, oder?
Tatsächlich auch live gesehen. War ja wirklich die letzten 20 Minuten, ich Nerven aufreibend weht. Jetzt ist ein Geheimnis, dass ich das ein oder andere Clermont-Trikot in meinem Gut, ich habe von vielen Vereinen Trikots im Schrank, aber von Clermont noch das ein oder andere mehr. War schon wirklich ja, nervenaufreibend. Ein unglaublich spannendes Spiel, wonach es am Anfang ja eigentlich gar nicht mal so aussah.
Ich habe 14-0, glaube ich, oder 12-0 sind wir in die Halbzeit gegangen, ne?
Die zweite Halbzeit dann wirklich nochmal richtig spannend geworden. Und am Ende ja auch, glaube ich, also haben sich die Versuche ja auch überschlagen. Einer nach dem anderen gefühlt. Aber Gott sei Dank mit dem richtigen Ende. Bristol. Hätte ich es auch nicht gegönnt dieses Jahr, wenn wir ehrlich sind. In der Liga auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, echt gut. Und ich meine, Clermont.
Na, die Liga sind ja auf dem 2. Platz. Bath auf dem 1., Bristol auf dem 2. und Northampton auf dem 8.
Dann habe ich das ein oder andere Ergebnis vielleicht ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Eben auch sei,
ich auch nicht.
Bristol, Englands Heroinhauptstadt, das ist das Einzige, was ich dazu sage. Der Ort anscheinend, wo wir. Schon sehr das Clermont weitergekommen. Mir nicht, dass ich glaube, dass Clermont es in Finale schafft. Wobei, die kommt von der anderen Seite.
Ne? Die kommt von der anderen Seite, wer soll uns denn aufhalten?
Ich wollte gerade sagen, nicht, Finale. Dass ich glaube, dass Toulouse oder Bordeaux, aber die sind ja auf der anderen Seite. Nee, da sehe ich nicht, wer.
Da kommen wir ins Finale.
Ich meine, das muss man ja auch in Fairness sagen. Klar, Leinster könnte im Halbfinale warten. Bis dahin, bis zum
Halbfinale. Zu Hause auch nur 15 zu irgendwas gegen die verloren. Ganz knapp, ne?
Ja.
Also da ist schon, wenn man nochmal gegen die antritt, dann kann man vielleicht das eine oder andere besser machen.
Wir kommen sicherlich gleich nochmal zum Turnierbaum, aber eigentlich auf der Seite wäre in jedem Fall sehr machbar.
Ich sage, da ist sogar noch mehr drin. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Ich habe in der Zeit, habe ich jetzt mal die Recherchearbeit nachgeholt und lese mal die wahrscheinliche 15 der französischen Nationalmannschaft vor, die dann wahrscheinlich so gegen die Waliser zu Hause im Stade de France antreten wird. Groß, Movaca, Antonio Flamand nicht dabei. In der zweiten Reihe dann wahrscheinlich Merfoun, Toi Fifinor, Aldrit. Jetzt musst du mir mit dem Namen helfen, der Siebener von, der Flanker von La Rochelle, Boudian, wird der so ausgesprochen? Boudian, dann natürlich Dupont, Entermac, Bielberet oder, ja wahrscheinlich Bielberet, Mofana, Barassi, Penaud und dann Ramos. Und das sind 15 Spieler in Form, in Topform, da kannst du auf die Bank setzen, wen du möchtest. Ich bin mir sicher, die werden gewinnen gegen Wales.
Würde ich auch von ausgehen. Ich finde es, das, was ich tatsächlich noch sehr spannend finde oder was ich diskussionswürdig finde, ist die Entscheidung, Thomas Ramos auf der 15 spielen zu lassen. Nach aktuellem Stand vielleicht der beste Zehner in Frankreich. Hat aber Gatier sehr klargestellt, er hat 2 Zehner eingeplant und 2 15er. Und Thomas Ramos ist keiner der eingeplanten Zehner. Bei den Zehnern ist die Hierarchie sehr klar. Entermac, Jalibert. Er hat es sehr klargestellt. Auf der anderen Seite frage ich mich nach dem November schon. Ich weiß, Thomas Ramos hat im November auch gesagt, dass er sich selbst als Zehner sieht und er ein Fullback ist und auch dort spielen möchte. Aber man fragt sich natürlich trotzdem, bei der Leistung hätte man ihn nicht doch auf die 10 stellen.
Wer hättest du dann auf die 15 gestellt?
Jobari.
Ja, das ist mein Kumpel. Ja, hätte ich mir auch gegönnt. So muss er jetzt mit Saffroncé gegen Wann spielen. Bisschen weniger Glamour.
Kleines bisschen, ja. Ja, aber nur wirklich nur ein bisschen. Ja, ich meine, es ist nah dran. Paris gegen ein keltisches Team.
Es ist in Wann, in auswärts auch noch.
Ah, okay, dann nehme ich alles zurück.
Ist alles zurück. Jetzt vielleicht mal für die deutschen Rugby-Fans, die Six Nations, wieder im Free-TV in Deutschland. Weißt du da irgendwas?
Von ausgehen, ja. Ich habe nicht nochmal recherchiert, aber würde ich von ausgehen, ja.
Und dann wieder auf Run Pro7, ne? Dieses Pro7 Maxer.
Ja, würde ich von ausgehen. Ich profitiere ja immer noch davon, dass, obwohl es seit Ewigkeiten angekündigt ist, ich nach wie vor einen Fernsehempfang habe. Daher kann tatsächlich gar nicht so weit vorgucken. Von Seite ist auch spannend.
Aber gut, wahrscheinlich wieder auf dann auf Run Pro7 im Free TV für euch zu schauen. Und es gibt wieder eine neue Netflix-Serie, die rauskommen wird in Vorschau auf diese Six Nations. Soll wohl besser sein, soll wohl wieder mehr Einblicke in die Six Nations geben als die Serie, die das letzte Jahr rauskam. Also für alle, die ein Netflix-Abo haben, lange müsst ihr nicht mehr warten, dann könnt ihr euch auch diese Vollkontakt-Serie, wie sie, glaube ich, im Deutschen heißt, anschauen. Hoffentlich wird sie ein bisschen besser als das, was wir letztes Jahr gesehen haben und kommt ein bisschen näher an Ralf, an die Tour de France-Dokumentation oder natürlich die Formel-1-Dokumentation ran, die ja wirklich viel für den Sport gemacht haben. Wenn wir schon dabei sind, viel für den Sport gemacht haben, dann können wir ja mal zu meiner Woche kommen, denn wir haben diese Woche Aufnahmen gemacht für ein Videospiel, was rauskommen wird, die nächsten, ja hoffentlich rauskommen wird, und zwar Rugby 25-26. Wir wurden also fotografiert von 24 Kameras aus allen möglichen Winkeln, um dann, so wie ich es zumindest hoffe, ein Spiel zu entwickeln, was zumindest FIFA etwas näher kommen würde, also endlich auch für uns Rugby-Fans ein Konsolenspiel liefern wird, in dem wir ja einfach unseren Lieblingssport auch gegeneinander spielen können, unsere Lieblingsspieler spielen können, etwas, was es ja leider im Rugby-Sport seit, keine Ahnung, Rugby 2008 so wirklich erfolgreich nicht gegeben hat. Scheint wohl aber jetzt in der Mache zu sein und ich freue mich sehr. Also, du wahrscheinlich auch, Marc, oder?
Sehr gespannt. die Vorgänge habe ich alle gespielt. Den letzten Teil auch aktuell immer noch, wenn auch sehr unregelmäßig, weil ich sehr zwiegespalten bin. Einerseits ist es ein besonders gutes Spiel, auf der anderen Seite ist es trotzdem sehr unterhaltsam.
Und es ist Rugby.
Ja, sie haben sich sehr weiterentwickelt. Also die ersten Spiele, also Rugby 18 oder Rugby 16 oder was, das war so ein besseres Handyspiel, muss man in aller Ferne sagen. Sie haben sich von dem schon sehr fortentwickelt. Die Early Access Sachen, wenn man sich das mal auf YouTube anguckt, sind noch kein Knaller. Dafür ist es auch Early Access. Ja, auch sagen. Ich bin sehr gespannt, wenn es auf Konsole rauskommt, werde ich es mir in jedem Fall holen und ich werde mich sehr darauf freuen, es zu spielen. Zumal meine größte Befürchtung, dass Nabonne nicht dabei ist, nicht der Fall zu sein scheint. Sie scheinen sich alles an Ligen gesichert zu haben, was existiert. Daher kann ich auch...
Wobei ich jetzt schon mal sagen kann, also in der Pro de Deux, im Brief, wurden wir auch schon, da gab es etwas früher, da haben sie aber die Scans für unsere Spielergesichter nur mit so einer Kamera gemacht. Die haben so eine Handykamera genommen und so einmal rumherum gefilmt. Und jetzt hier der Top 14, ein riesiges Fotostudio aus allen, ja wie gesagt, 24 Kameras, die dann zeitgleich abgelichtet haben und also jedes Bata wurde da genauestens unter die Lupe genommen und dann wohl auch danach am PC werden wir dann moduliert etc. etc. in der Pro de Deux, wie gesagt, iPhone und dann wurde einmal links und rechts gefilmt und dann, das passt schon. Also, wie schön das schon alles, kann ich mir gar nicht ausmalen.
Solange sie die Trikots haben. Übrigens, apropos Trikots, falls ihr noch einen Grund braucht, dieses Spiel zu unterstützen, der deutsche Rugby profitiert natürlich auch sehr direkt. Big End Studios, ja zumindest im November, auch Trikotsponsor der deutschen. Je öfter ihr das Spiel kauft, so öfter, dann sind vielleicht auch mal erste Klasse Flüge drin. Bin nicht mit dem Bus nach Rumänien.
Gönnt euch.
Können sie auch mal auf dem Freitagabend spielen und nicht auf dem Freitagnachmittag. Unterschied ist gar nicht. Das habe ich mich jetzt noch gefragt. Kicken ja dann Rumänien wirklich zu einer echt Also wenn es bei uns 16:30 ist, dann ist es bei denen ja 15:30. 17:30, ne?
Ich weiß, das ist in Rumänien. Ich glaube, geht eine Stunde vor oder nach. Ja, habe ich vergessen.
Ich glaube, die sind eine Stunde später als...
Doch, ist eine Stunde später. Doch, glaube ich schon, ja.
Doch.
Ja, top. Weißt du, was wir am Boxing Day machen, ne?
Ja, aber nicht auf dem Freitag. Na ja gut, aber an einem Feiertag.
Ja, noch umso besser, ne? Am Feiertag zu spielen.
Machen sie ja nächste Woche nicht. Sehr gespannt. Aber ja, ich verstehe natürlich, dass sie sagen, sie dürfen nicht mit den Six Nations konkurrieren. Wollen nicht damit, verstehe ich völlig, aber...
Können auch nicht, glaube ich.
Ist ja auch fair, ne? Aber gut, vielleicht apropos Six Nations, gute Nachrichten für Italien. Treviso gewinnt gegen La Rochelle.
Ja, überraschend, oder? Also bin ich irgendwie nicht von 25. ausgegangen.
Bin ich auch nicht von ausgegangen, ich habe noch überlegt, ach, guckst du das Spiel jetzt noch oder gehst du ins Bett? Ja, ein alter
Mann. So wie ich dich kenne, hast du die falsche Entscheidung getroffen, oder?
Ja, weil ich dann noch dachte, naja... Rochelle wird nicht hoch gewinnen, aber sie werden gewinnen. Aber ich habe mir dann nochmal die letzte halbe Stunde im Real Life angeguckt. Und man muss ja auch wirklich sagen, also gerade diese Schlussphase, wo sie dann hinten lagen, war sehr, sehr uninspiriert. Also das war absolut keine Glanzleistung von La Rochelle. Ich hatte nicht das Gefühl, sie spielen als Team, sie haben einen Plan, wie sie vorankommen, sind auch nicht vorangekommen. Das war schon sehr nüchtern, muss ich sagen. Also es lässt mich zumindest nicht optimistisch sein, was den Rest der Kampagne dieses Jahr angeht. Das war jetzt schon ein gefühlter Tiefpunkt. Und sie haben schon nur knapp gegen Toulouse dritte Mannschaft gewonnen.
Hallo, Technik-Team, kurze Unterbrechung. Also, ich höre Sie nicht mehr. Jetzt, hallo? Ja, perfekt. Technik-Team hat gearbeitet. Wo war ich stehen geblieben? Also du bist schlafen gegangen und dann hast du über das Spiel erzählt. Das habe ich noch mitbekommen. Ich sag mal so, ich gebe dir recht, man hätte mehr erwartet, oder?
Ja. Also schon deutlich mehr. Also einfach, wie gesagt, es war halt, jetzt mal von allem Ergebnistechnischen mal abgesehen, war es einfach wirklich uninspiriert. Also es war halt einfach wirklich, dass du gesagt hast, also, das ist ja nichts.
Das ist aber jetzt hart, ja, Marc. Das musst du jetzt erklären. Warum nichts für dich? Ich habe das Spiel nicht gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das Ergebnis schon, aber...
Ja, wie gesagt, also am Ende, du hast... Gut, du kannst sowieso nur noch unentschieden spielen. Ne? Sei es drum. Aber es gibt... Man hatte nicht das Gefühl, es gibt einen Plan... Also ein Teil des Problems, das La Rochelle dieses Jahr ja hatte oder generell hatte, war, dass sie offensiv einfach sehr, sehr abhängig von Einzelleistungen sind. Dass ein Jack Nowell dann aus dem miesen Kick nochmal irgendwie was rauszaubert. Aber das haben keine Struktur, kein System, mit dem sie nach vorne kommen. Also sie schaffen es einfach nicht über Linie. Und ja, klar, trotz eines sehr physischen Packs, das sie ja haben. Und am Ende, das haben sie ja dann auch in den Interviews nach dem Spiel so ein bisschen durchscheinen lassen, dass es auch einfach keinen Plan gab, dass jeder für sich selbst gespielt hat und jeder irgendwie dachte, okay, dass es keinen Plan gibt, auf den sich die Spieler verlassen können, mit dem sie was reißen, sondern sie selber dafür verantwortlich sind, irgendwie was zu machen und was ja auch richtig ist. Sie sind diejenigen, die auf dem Feld sind, aber in dem Teamsport wie Rugby kannst du halt nicht auf eine individuelle Art und Weise gewinnen.
Ja. Ich habe es nicht gesehen, dementsprechend gebe ich dir so auf voller und ganzer Linie recht. Und es ist natürlich auch super enttäuschend einfach. Ne? Also jetzt verliert man, jetzt kann man sagen, gut, es ist nur gegen gegen Treviso. Und es war vielleicht auch erwartbar, aber ich glaube, als La Rochelle-Fan ist so eine Niederlage nie wirklich erwartbar. Ja, gegen Leinster kann man die vielleicht noch verkraften, aber Treviso wird dann fälschlicherweise, bei dem einen oder anderen Franzosen sicherlich auch als das Team abgeschrieben, was man doch eigentlich mit 50 Punkten auswärts auch abknallen sollte.
Sicher. Und dass Treviso nicht mehr das Team sind, das sie vielleicht nur vor 5, 6 Jahren waren, durchaus seitdem auch das den einen oder anderen größeren Erfolg geholt haben. Alles verständlich. Trotzdem ist es natürlich schon vom Selbstverständnis. Meine La Rochelle fährt ja auch zu, weiß ich nicht, Northampton oder Gloucester oder wem auch immer mit dem Anspruch zu gewinnen. Ihm, das in den letzten Jahren zweimal Europameister geworden ist, vielleicht ist dann einfach wirklich fair zu sagen, dass Mannschaft einfach über seinen Zenit hinaus ist. Aber vielleicht bin ich da schon wieder zu fatalistisch. Ich weiß es nicht.
Ja, sicherlich. Also, ja, was auf jeden Fall sehr schlimm war, ja, da können wir mal so weitermachen, war die Niederlage von Stade Français in Pretoria, müsste das sein, von den Bulls. Ja. 48-7. Ich sag mal so, ich glaube, die Niederlage war eingeplant. Sind also mit einem sehr jungen Team hingefahren. Sie haben eine dritte Reihe in der zweiten Reihe gespielt. Sie haben den Hakler in der dritten Reihe gespielt, Mamadou Meite. Sie haben Espoirs, die vorher, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mit den Profis trainiert haben, auf jeden Fall saßen die auf der Bank. Es war ein sehr junges Team. Und es war also auch, und da war natürlich noch Louis Carbonell dabei, ne? Der war auch dabei. Also die B oder C 15 von Paris und ja, die hat mit 50 Punkten verloren, ne? Und es war sehr bitter.
Muss man natürlich zu ihrer Verteidigung sagen, deutlich bessere Teams an diesem Wochenende deutlich höher verloren haben. Muss man vielleicht auch sagen. Ja, dass sie das Spiel nicht in das Champions Cup Achtelfinale aktuell nicht allzu viel bedeutet, wenn sie auf dem Relegationsplatz stehen. Aber würde ich lieben, ich meine, auf der anderen Seite, wenn ich Hans-Peter Wild wäre und wüsste, wie viel Geld man für 9000 Kilometer Hin- und Rückflug für 40 Leute bezahlt, würde mich schon ärgern. Aber
ja, verständlich, zumal jetzt ist ja auch gar nicht feststeht, ob die dann überhaupt dieses Wochenende gewinnen, denn wann. Also wann wird sich auch vorbereiten wie die Feuerwehr? Ist es halt ein 8-Punkte-Spiel und wenn wann dieses Spiel gewinnt, wovon ich ausgehe, ich glaube, sie werden das zu Hause gewinnen. glaube ich wirklich, haben auch schon mal, glaube ich, in der letzten Folge drüber geredet, ja, dann steht man da. Also, wie bestellt und nicht abgeholt und dann bist du nach Südafrika geflogen und außer Spesen nichts gewesen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hast du auch nochmal verloren, wann? Weil dann ist halt dieser Abstiegskampf wieder offen. Und ich sehe aktuell nicht, wie sie nochmal zu Hause verlieren, in wann. Wir haben ja schon zweimal in Folge zu Hause verloren. Und nochmal geht ja nicht.
Trotz der geht das Ergebnis vom letzten Wochenende sehr gut. Aber auch das sieht da durchaus. Und können tatsächlich auch das Duell der einzigen beiden Vereine, die in Europa ausgeschieden sind. War gut. Vielleicht ist der Tabellenplatz dann doch recht akkurat.
Ja, wahrscheinlich schon. Wer uns auf jeden Fall dieses Wochenende eines Besseren belehrt hat, das waren die Männer aus Castre. Ja. Sind zu den Saracens gereist. Ja, man kann schon sagen, mit einer zumindest ein bisschen rotierten Mannschaft. Man hatte so gedacht, also so wirklich wird die Qualifikation nicht angepeilt. Aber gut, die Saracens, ich fand sie super formschwach auch schon in Paris, ja. Nur gewonnen, weil irgendwie Paris zwei rote Karten bekommen hat. Aber gut, dann gewinnt auch der BRC gegen sie. Aber formschwach schon das ganze Turnier übergefunden, formschwach in der Liga und gegen Castre eben auch formschwach. Ja. Für uns natürlich super. Das heißt also, die Engländer waren auch nicht so wirklich in Form für die Six Nations. Aber unglaublich für Castre. Es ist die erste Champions Cup Playoffs Qualifikation für Castre seit 2002. Also ich bin 2002 geboren, 22 Jahren, ja, für alle, die mitrechnen, beziehungsweise 23 Jahren. Es ist der erste Auswärtssieg in 21 Spielen. Also ein absoluter Moralbooster und für alle französischen Fans, also schöner geht's ja gar nicht. Was ein Wochenende. Gewinnst zweimal mit 80, mit 50 und dann gewinnst du nochmal auswärts.
Also ich finde es schon wirklich spektakulär. Also es ist, also vor allem, es hat mich so gefreut für das gute Dutzend Castre-Fans, die gemacht haben. Volle Wissen, dass ihr Team wahrscheinlich haushoch verliert. Und dann wieder erwarten, doch diesen Sieg am Spielfeldrand feiern zu können. Das muss schon spektakulär. Vor allem gegen Saracens, die ja so gehasst wie gefühlt übermächtig vergangenen Jahrzehnt waren.
Betonung liegt auf Waren.
Ja. ja. Aber finde ich schon, ist schon eine echt schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob sich die Vereinsführung wirklich darüber freut. Aber man nimmt's mit. Ne? Vor allem, weil man ja auch ein Heimspiel hat und ein durchaus gewinnbares Heimspiel. Dazu kommen wir gleich.
Es ist natürlich schon verrückt. Also du hast Bath auf dem ersten Platz, du hast Bristol auf dem zweiten, hast du die Saracens auf dem dritten Platz. Und der zweite Platz verliert gegen den vierten der Top 14 und der dritte verliert gegen den achten oder neunten der Top 14 oder des siebten. Ich glaube, es zeigt einfach, wie stark der französische Rugby ist. Und das war relativ eindrucksvoll einfach. Ne?
Ja, also ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Ich meine, jetzt muss man natürlich auch sagen, dass französischen Teams knapp doppelt so viel Salary Cap zur Verfügung haben. Und sicherlich noch dazu, dass die Kader auch einfach sehr viel besser ausgestattet sind.
Ne? Tiefer vor allen Dingen, glaube ich. Ne?
Ja, das ist in jedem Fall. Ja. Halt auch, weil es auch einfach diesen Unterschied zwischen zum Akademiesystem in England gibt. Das glaube ich einfach in der Form nicht ganz so ausgeprägt ist wie in Frankreich und vor allem auch nicht diesen Vorteil hat, dass Spieler, die es im ersten Anlauf nicht schaffen, ihr Zeit in der zweiten, dritten Liga bekommen können, die ebenfalls professionell sind und ein sehr, sehr gutes Niveau haben. Währenddessen in der englischen Championship, ihr habt sicherlich alle mitbekommen, spielt der Trainer eines Vereins in der anderen Mannschaft gegen sie. Kannst einen Spieler haben, der in der gleichen Liga spielt und trainiert. Anderes Team. Ist halt eine Sache, wo du auch denkst, ja gut, in Frankreich würde das nicht mal in der siebten Liga klar gehen. England in der zweiten.
Und ja, hören wir mal auf mit dem England-Bashing hier, alle Rugby-Fans, weil das ist ja das Krasse, eigentlich war ja die englische Liga immer so das Vorzeigeprojekt ja. Für Rugby in Europa. Das war ja auch das, wenn ich so überlege, als ich so mit Rugby aufgewachsen bin,
war das ja immer da, wo man hingeschaut hat, nach England. Möglicherweise nur, weil wir die Sprache besser können in Deutschland als Französisch. Englisch ist ja dann doch ein bisschen verbreiteter. Möglicherweise auch wegen den Resultaten. Ich weiß nicht, ich war zu jung, um das damals wirklich einzuschätzen. Aber heutzutage Frankreich ist, glaube ich, die unangefochtene Nummer 1. Das glaube ich nicht, das weiß ich. Wer was anderes behauptet, das ist, glaube ich, ein bisschen verloren. Kommen wir mal zu den Spielen, die nicht so interessant waren. Racing gewinnt und Toulon verliert, auswärts gegen Sale. Kommen wir mal zu den Achtelfinalen. Du hast ja schon den Turnier beim angesprochen. Große Kontroverse, Bordeaux, Toulouse auf einer Seite. Auf der anderen Seite, in Anführungszeichen, nur Leinster und Clermont. Hat sich Dupont auch wieder zu geäußert, hat das nicht ganz verstanden. Es ist aber so. Kommen wir mal zu den Achtelfinalspielen. Bordeaux muss in Alster ran. Wer für dich gewinnt dieses Spiel?
Zu Hause, oder? Gegen Alster?
Ja, zu Hause gegen Alster, genau. Stimmt, sorry.
Ja, Bordeaux in jedem Fall. Sehe ich keine Ahnung.
Ja. nächstes Spiel, La Rochelle zu Hause gegen Munster.
Ich habe tatsächlich heute einen sehr spannenden Bericht gehört von einem Interview mit Joe Worsley, der La Rochelle als Yellow Munster bezeichnet hat. Ja, ähnlich. Ich glaube, dass La Rochelle gewinnt. Weil eigentlich bleibt ihnen nichts anderes übrig. Weil ich auch glaube, dass wenn sie das Spiel verlieren, dann ist O'Gara in jedem Fall raus. Mhm. Daher glaube ich schon, dass sie dann nochmal in diesem Spiel anraufen und dann erst eine.
Dass dann der linke, das ist dieser linke Turnierbaum, über den wir reden, also du hast Bordeaux, Alster, La Rochelle, Munster, Toulouse, Sale und die Toulon und die Saracens. Du sagst dann im Viertelfinale, wenn Bordeaux gegen La Rochelle spielt, dann gewinnt Bordeaux und die sind dann im Halbfinale. Ja. 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 Sehe ich mit, Toulouse gewinnt gegen Sale. Und wer sagst du, Saracens oder Toulon? Also ich würde ja Toulon sagen. Also ein französischer Turnierbaum, wenn man so möchte, auf der linken Seite.
Eine Statistik für alle, die da jetzt gerade draußen ein bisschen für die Statistik-Nerds. Ja, es stimmt, Toulouse hat seit 14 Jahren nicht mehr am Stade Mayol gewonnen. Aber man muss auch in Ferne sagen, dass die letzten 14 Jahre nicht wirklich auf dem Mayol gespielt haben. Also die Spiele von, also das Toulon-Toulouse ist ja ein Spiel, das um Weihnachten üblicherweise ins Velodrom verlegt wird. Von daher finde ich diese Statistik nicht allzu aussagekräftig. Persönlich.
Ja, guter Punkt. Kommen wir zum rechten Turnierbaum. Da drin nicht so viele französische Teams, nur zwei. Leinster, Harlequins, Glasgow, Leicester, Castres, Trevis, Northampton und Clermont. Kommen wir mal zu den beiden Duellen, die am uninteressantesten sind, zumindest aus unserer Sicht. Leinster gegen die Harlequins. Ich glaube, wir sind uns alle einig, Leinster kommt weiter. Glasgow gegen die Leicester Tigers. Und ich glaube auch hier, Glasgow ist das Team, was weiterkommen wird.
Ja, denke ich auch.
Und jetzt kommen wir zu unseren Lieblingsitalienern und unseren Männern aus Castres. Castres und Trevis, wer macht es für dich und warum? Zu Hause in Castres.
Ich denke, dass es Castres zu Hause machen wird, weil ich glaube, dass du sie jetzt an dieser Stelle in ihrer Ehre packen kannst. Gegen ein Team, das sie, wir haben es gerade schon angesprochen, vielleicht fälschlicherweise aus französischer Perspektive schlagen musst. Das erste Mal, wie gesagt, zu Lebzeiten einiger Menschen immer sagen, aber trotzdem zur Lebzeit einiger Castres-Spieler nicht in den Playoffs gewesen. Glaube schon, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Und Treviso ist halt schwer einzuschätzen. Glaube nicht, dass es ein Team ist, die sich damit zufrieden geben, zu sagen, oh cool, Hürde geschafft, Playoffs und jetzt können wir auch verlieren. Das glaube ich nicht. Aber ich denke trotzdem, dass Castres mit dem Kader, den sie haben, will eigentlich gewinnen.
Für mich das wichtige, der ausschlaggebende Faktor, auch es ist zu Hause, du spielst in Castres, also ein Team, was wie eigentlich kein anderes unglaublich stolz auf ihre Heimstärke sind. Toulouse schon geschlagen, in Bestbesetzung haben sie Toulouse auswärts zu Hause geschlagen. Dementsprechend denke ich auch, dass sie gegen die Italiener, wenn sie auch stark sind und mit einer guten Mannschaft anreisen werden, gewinnen werden.
Ja, denke ich.
Und dann zum letzten Duell, Northampton gegen Clermont. Nein, da gibt natürlich Clermont, ist ja klar. Die dann auch im Halbfinale gegen Castres gewinnen werden, ist die einzige Frage. Ja, wird es gegen Leinster reichen oder nicht? Dazu dann zu gegebener Zeit mehr.
Ja, also ich gehe auch bis dahin mit. Halbfinale gehe ich auch mit. Und dann ist das die berühmt-berüchtigte Tagesform.
Im Sport kann ja bekanntlich alles passieren.
Im Challenge Cup auch, aber das ist uns relativ, oder mir zumindest relativ egal. Ja. Wir gehen vielleicht mal schnell durch. Lyon 68, 21 Cheaters, Zebre 21, 39 gegen verloren, Newcastle 7-26 gegen Montpellier, Po mit 2 Bonuspunkten gegen die Ospreys verloren, 28-31, Arlitz 38-28 gegen Wann gewonnen, wo kein Erik Marx dabei war, der wäre für die Top 14 geschont, Bayern und hat 55-17 gegen Gloucester gewonnen und im Achtelfinale mit französischer Beteiligung ein französisches Duell Perpignan-Racing im Emile Giral, das erste Playoff-Spiel seit den Carter-Zeiten im eigenen Stadion spielen. Lyon Sharks, Montpellier Gloucester, Pau Bath und Bayonne gegen die Bulls.
Ich mach's kurz, Bath gewinnt den Challenge Cup.
Ja. Würde ich mitgehen. Ich glaube, ich fände es witzig, wenn Montpellier gewinnt. Ich glaube, das wäre mein Humor. Aber ja, ich würde auch von Bath ausgehen.
Für mich ist Bath die beste Mannschaft und auch alle anderen französischen Vereine nicht wirklich in dem Luxus, sich auf internationales Rugby zu konzentrieren. Spielen wir um den Klassenerhalt, mit Ausnahme von Montpellier sicherlich. Ich sag, Bath macht es, weil Bath sind auf dem ersten Platz, kaum Druck in der Liga, haben eine super Mannschaft, ein südafrikanisches Trainerteam, aber wollen wir nicht zu lange über den Challenge Cup reden, denn den ja, hat er nicht so eine wirkliche Wichtigkeit. Viel wichtiger ist hier unsere Lieblingsliga der Franzosen, die Pro de Deux, die so einiges mitgebracht hat. Vereiste Spielfelder, Spielabsagen, große Teams, die gefallen sind von durchrotierten kleineren Mannschaften aus der Provinz. Die Rede ist vom Spiel Brief Nevers. Brief auswärts verloren und DAX. Hohen Ambitionen in den Bus gestiegen, um sich zu sagen, nächstes Heimspiel gewinnen wir. Nevers, die sich sagt, gut, nächstes Auswärtsspiel gewinnen wir nicht, rotieren wir einmal kräftig durch. Wer dreimal dürft ihr raten, wer gewinnt, das ist Nevers mit 22-23. Ein Spiel, was hätte verrückter nicht sein können. In der letzten Minute nochmal eine Penalty bekommen, die 3 Punkte genommen, das Spiel gewonnen und dann war natürlich der Jubel grenzenlos. Denn diese 4 Punkte hat überhaupt niemand eingeplant. Ein Spiel, eine Geschichte und ein Verlierer, der Brief heißt. Im Anschluss daran, bevor Marc ein bisschen näher aufs Spiel eingeht, reicht der Trainer, sagt dem Vorstand, ich trete zurück, wenn es denn sein muss. Der Vorstand sagt, nee, bleib noch ein bisschen länger. Und ohne zu übertreiben, denke ich, dass es dann diesen Donnerstag, also morgen um 21 Uhr, wenn Brief auf Oyonnax trifft, vielleicht auch den einen oder anderen Job geht und nicht nur um Spielergebnis. Aber Marc, bitte, vielleicht hast du, sicherlich hast du noch einiges zum Spiel zu sagen und gehst ein bisschen besser aufs Detail ein.
Ja, gar nicht mal so viel mehr. Das, was wirklich, also das Ende war ein wenig kurios. Weil, wenn ich es richtig im Kopf habe, ging es ja um die, wurde der letzte Penalty ja nochmal wiederholt.
Naja, es hat erstmal damit angefangen, dass es eine rote Karte gab, die man so auch nicht alle Tage sieht. Und zwar, der linke Prop kriegt eine gelbe Karte, weil er irgendwie einen Ball rausgeschlagen hat. So gut, so unspektakulär, schon tausendmal alle gesehen. Geht raus, ja, und dann kommt der andere Prop und der sorgt dafür, dass das Gedränge immer runterfällt. Und dann sagt der Schiedsrichter so, wenn das jetzt noch einmal passiert, gibt es eine gelbe Karte. Dann laufen die 10 Minuten ab und der andere Prop kommt rein, also der die gelbe Karte bekommen hat, der kommt dann rein, macht das erste Gedränge, fällt runter und danach hat es dem Schiedsrichter gereicht, haben beide eine gelbe bekommen, beziehungsweise eine gelb-rote Karte und der Prop, der linke Prop, der konnte es überhaupt nicht verstehen, weil er ja also, dass mir dieses Scrum ja nur einmal zum Hinfallen gebracht hat, also er hat es überhaupt nicht verstanden, weil er jetzt sozusagen ja für die vorangegangenen Fehler des anderen hat bezahlen müssen und dann kam der andere halt wieder rein, das war eine sehr kuriose Szene und so auch noch nie gesehen und dann gab es eben diesen besagten Penalty.
Ja, weil ich auch nach wie vor sagen muss, also das ist, weil ich glaube, oftmals ist es ja geil. Ich finde es halt wild, dass es eine Position im Rugby geht, in der du dafür mit der Karte bestraft werden kannst, dass du schlechter bist als der Gegner. Stell dir mal vor, ein Flügelspieler würde gelb sehen, weil er langsam. Der hat dich im 100
Meter. Beide haben ja Geld bekommen. Beide braucht der linke und der rechte.
Ja, aber auch das finde ich nicht in Ordnung. Inkompetenz sollte nicht bestraft werden. Ein Hoch auf inkompetente Props. Das macht doch den Sport doch aus.
Inkompetente Props.
Ja, das ist die Kernessenz vom Rugby, glaube ich. Das sage ich nicht nur aus Eigeninteresse. Es war ein kurioses Spiel, dass Nevers überhaupt so lange mit drin bleiben durfte, war schon ein Wunder. Die haben es aber auch einfach nicht clever gespielt. Wie auch schon in Dax nicht. Haben sie es nicht clever gespielt. Und am Ende, wenn du dem Gegner die Chancen bietest, dann nutze sie auch. Dafür ist die Pro de Deux halt einfach eine zu gute Liga, dass du Fehler machen kannst, ohne bestraft zu werden. Und am Ende, trotz allem, ein sehr verdienter Sieg für Nevers.
Auf jeden Fall, da gehe ich mit. Weil sie einfach mehr gekämpft haben. Ne? Sie haben einfach mehr gekämpft. Sie haben es mehr gewollt. Sie haben mehr investiert. Brief einfach uninspiriert. Nicht schlecht. Die Spieler 1:1 natürlich besser. Ist, wenn man jetzt davon ausgeht, welche CVs die Leute haben. Mehr internationale Spieler. Mehr gewonnen. Mehr Top-Gators-Erfahrung. Aber eben uninspiriert. Und das sieht man auf dem Feld. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Fans so aufregt. Also gewinnen, verlieren ist natürlich wichtig, aber wenn man verliert, aber mit Würde untergeht, dann ist das vielleicht auch für den Franzosen ist das gar nicht so schlimm.
Wenn der Franzose aber das Gefühl hat, dass seine Mannschaft nicht alles gibt und das Trikot eben nicht richtig verteidigt, ja, dann kann das auch mal harsch werden. Dann gibt es auch manchmal ein paar Takte auf den sozialen Medien oder auf dem Marktplatz. Und von denen wird es einige geben haben, da bin ich mir sicher, nach dieser Leistung.
Ja, schon. Ich meine, sicherlich nicht das einzige Team, das an dem Wochenende geplatzt hat. Aber Brief, das ausgerechnet Brief, ja, wir reden schon seit einer Weile darüber, dass sie nicht das Top-Team sind, das wir erwartet haben.
Seit 2 Jahren, Marc, reden wir, dass Brief aufsteigt und das Top-Team ist. Und dann verbringen wir die andere Hälfte des Jahres damit zu erzählen, dass sie doch nicht so gut sind.
2025 immer noch sieglos. Gut, sie haben auch jetzt 2-mal gespielt, aber trotzdem. Fragst du dich, wie schlecht so ein Weihnachtsessen sein? Ich meine, wie gesagt, wir reden seit einer Weile darüber, dass man deutlich mehr von ihnen erwartet. Ja, es ist schockierend. Auf der anderen Seite, Sueyo und Glem, die erwarten ja gar keine Heimsiege mehr. Die ja gar nicht.
Deswegen haben die verloren, das war eingeplant, ne?
Ne, was auch immer funktioniert. Aber 13:32 gegen BC zu Hause verloren ist natürlich auch nichts. Agen gewinnt tatsächlich mal wieder 39:26 gegen Biarritz, auch in einem Spiel, das die ein oder andere rote Karte gesehen hat. Kein schönes Spiel. Meiner Perspektive zumindest. Ja, mit viel Action, aber ich glaube auch mit jeder oft mit 2 roten Karten, mit 3 roten Karten. Schönes Spiel. Nizza gegen Oyonnax 15:33 war sicherlich in der Form erwartet. Mir 43:16 gegen Dax ohne Maxim Oldmann auch erwartet. Auch vielleicht nicht in der Höhe. Aber dass Dax gut in Form sind, ja klar, aber Colomiers sind. Wobei, Colomiers sind kein gutes Heimteam.
Ja. Was heißt gutes Heimteam? Sind schon auf jeden Fall ein gutes Rugby-Team, das kann man schon sagen.
Das Rugby-Team, aber kein Marcel Bendichou ist keine Festung im klassischen Sinne. Ja,
das stimmt.
Generell keine deutsche Beteiligung in den ersten 3 Ligen. Hat nicht gespielt für Valence in der 25-23. Montauban hat ja sowieso noch verletzt. Valence allerdings mit Start 15 Debüt für George North. Grenoble gewonnen, die sehr, sehr indiszipliniert waren, sehr unpräzise waren, eigentlich meine für so ein Topspiel echt enttäuscht haben. Wo man auch sagen muss, das Hinspiel zwischen den beiden war ja nun wirklich auch kein. Aber ja, also sehr untypisch für Grenoble, wie sie da gespielt haben. Wie gesagt, unpräzise und undiszipliniert.
Ungewöhnlich. Marc, darf ich dich mal fragen, wie du die Pro de Deux in Deutschland guckst? Hast du da irgendwelche Tipps? Oder sind die nicht legal. Oder gibt es tatsächlich einen legalen Weg, um Pro de Deux auch zu schauen?
Legalen Weg, um Pro de Deux zu schauen, kostet nur sehr viel Geld. Plus Abo mit Rugby Plus Abo. Da bist du bei
5 okay.
Euro im Monat. Eat.
Mach's ich nicht. Höre raus, das ist nicht dein Weg.
Tatsächlich, ich weiß nicht, wie es hier anderen geht, aber ich bin ja noch mit der Sportschau-Bundesliga-Konferenz groß geworden. Ich höre Sport nach wie vor gerne im Radio und ich höre die Pro de Deux-Konferenz von Südradio. Das ist der Vorteil, wenn man Französisch versteht oder spricht. Also ich höre es tatsächlich im Radio.
Okay.
Es gibt sicherlich auch andere Wege, die ich euch an dieser Stelle natürlich nicht ans Herz legen werde. Die Deux schon eine sehr, sehr gute Liga ist.
Aber, kann man schon mal den VPN für anhauen, ne? Sagst du?
Sag mal, es hat seine Gründe, weshalb jeder YouTuber einen Rabattcode anbietet.
Ja.
Sagen wir es mal so rum.
Belassen wir es dabei und kommen wir zur Liga, für die ihr keinen VPN braucht. Und zwar National. Die kann man auf YouTube schauen. Und fangen wir mal mit dem Uninteressanten an, auch wenn es wahrscheinlich ziemlich schmerzhaft für Max sein wird, denn sein Team aus Narbonne bekommt eine Klatsche und zwar so richtig, verliert nämlich mit 41 Punkten gegen Rouen und legt nur 10, das reicht nicht ganz. Man verliert und das ist jetzt schon ein bisschen zu deutlich, oder?
Also mein Herz geht raus an die zwei Auswärtsfans, die 2000 Kilometer Reise auf sich genommen haben. Gut, Jean-Pierre, der übliche Verdächtige.
Kannst du den nochmal ein bisschen genauer erklären für die Leute, die den nicht vor Augen haben?
Es gibt im französischen Rugby keine Ultraszene, wie wir sie kennen. Also wenn du ins Berliner Olympiastadion gehst, siehst du 20.000 Menschen mit Kutte und 20 Schals an den Armen und vielleicht irgendwie noch einen Fischerhut oder wie auch immer. Das hast du im Rugby. Und die meisten Vereine haben so ein, zwei Personen, die vielleicht dieser Definition, dieser Beschreibung am nächsten kommen. Und Narbonne hat Jean-Pierre Marot, der ja, diese Rolle einnimmt. Ein etwas älterer Herr, der mit riesiger Fahne und Stutzen und Jeanshorts und riesiger Flagge und Pins und allem drum und dran ins Stadion kommt, es ist halt teilweise ein bisschen wild. France 2 haben eine 5-Minuten-Beitrag über ihn gemacht mal, wo ich denke, also, Leute, komm mal runter, ist ein Fan halt, ne, aber er kommt manchmal ein bisschen stark rüber und die Meinungen sind gespalten, wie sie zu diesen Fans stehen. Bei Jean-Pierre ist es tatsächlich so, dass der lebt halt einfach für den Verein. Der macht nichts anderes, der hat den Verein und der kommt dann halt auch unter der Woche mal in die Geschäftsstelle und schenkt einen Haufen Muscheln und sagt, hier, ich habe ein Gedicht für euch geschrieben, macht einfach so weiter. Ich habe tatsächlich ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich habe von ihm Cappies und Fahnen und Sticker von anderen Vereinen geschenkt bekommen, die er mal geschenkt bekommen hat. Ich habe meine Sammlung durch ihn gut erweitert. Von daher kann ich nichts wirklich sagen. Aber ja, das ist dann manchmal so vor dem Spiel, dass man dann manchmal da sitzt und ja, okay, da sind er und irgendein anderer Fan von einem anderen Verein, der eine kleine Pappfahne in der Hand hat, die dann eine Ehrenrunde drehen. Aber irgendwie eigentlich ganz süß ist. Muss ich sagen. Kleiner Exkurs. Aber ja, er war da. Es hat ihm sicherlich keinen Spaß gemacht und die 900 Kilometer zurück waren sicherlich nicht die unterhaltsamsten, die er in seinem Leben je hatte. Sagen wir es mal so rum. Gut unterhalten waren sich die Leute. Bourgogne gefühlt 33-8 gegen Langon gewonnen. Bisschen enttäuschend tatsächlich. Freier Eintritt für das Spiel, nachdem sie auf den Relegationsplatz abgerutscht sind. Trotzdem, trotz freien Eintritts nur 900 Zuschauer im Stadion. Dafür, dass sie in den letzten Jahren regelmäßig über 6000 Leute im Stadion hatten, ist jetzt schon ein echt dramatischer Einbruch. Aber immerhin ist man zumindest kurzfristig vom Relegationsplatz runter, denn Olympique Marquardt hat 24-31 gegen Massy verloren. Ja, also immerhin sportlich.
Irgendwie schon traurig, was mit Bourgoin passiert, weil die Ambitionen könnten ja höher überhaupt nicht sein können. Pro de deux, riesiges Budget. Ich glaube, der Präsident hat 12 Millionen in Aussicht gestellt. Ja, für nichts und wieder nichts.
Also vor allem halt auch, weil sie vor ein, zwei Jahren auch wirklich wie ein Zweitliga-Verein aufgetreten sind. Ne, neue, schicke Stadion, ich glaube, in einem Spiel hatten sie sogar mal 9000 Leute im Stadion. Das waren schon auch ein Publikum, was einfach dem gerecht geworden ist, dazu das Budget, was wirklich nicht schlecht war. Also sie haben jetzt in der dritten Liga kein so viel kleineres Budget als Dax, die ja immerhin, was, 6. 7. in der Pro de deux sind, 5. vielleicht sogar noch. Von daher ist es schon echt schade. Immerhin erster Challenge-Cup-Sieger überhaupt. Wie viele Top-Spieler hat dieser Verein ausgebildet? Morgan Parra, Sébastien Chabal, Damien Trai,
Pascal Papé.
Der Verein ist einfach so ein großer Name des französischen Rugbys, aktuell so tief gefallen ist. Und das ist auch nicht mal so, als wären sie in der Umbruchssaison. Also es ist nicht so, dass sie jetzt sagen, naja gut, aber wir spielen ja auch nur mit U23-Spielern, aber dafür sind wir in den nächsten 5 Jahren Weltklasse. Nee, sie probieren schon, sie scheitern nur daran. Schade. Aber gut. Ja, Chambéry 28-7 gegen Périgueux gewonnen, keine Überraschung an der Stelle. Albi 21-19 gegen Suresnes gewonnen, Tarbes 19-24 gegen Carcassonne verloren. Und ich gucke mal, ob ich was vergessen habe. Ach so, vielleicht noch die eine Info, die für den deutschen Rugby auch interessant sein könnte. Aurillac, Mont-de-Marsan, Pro de deux, ja, wie angesprochen anfangs, wegen des gefrorenen Rasens abgesagt. Nachgeholt wird das Spiel am 30.01., also 2 Tage bevor die Niederlande ihr erstes Spiel in der Rugby Europe Championship spielen. Betroffen von dieser Partie sind immerhin 3 oder 4 niederländische Nationalspieler. Also könnte positiv sein. Aber das muss man vielleicht abwarten.
Kommen wir von niederländischen Nationalspielern zu deutschen. International Dö. Hilsenbeck hat ab der 67. Minute mitwirken dürfen bei Saint-Jean-de-Luz, die 32-22 zu Hause gewinnen. Und Himmer stand seinesgleichen 56 Minuten auf dem Feld beim Auswärtssieg von Nyon gegen Bastien d'Arcachon. Also unsere beiden schwarzen Adler der National 2, beide auf dem Feld. Und kommen wir danach zu den Frauen. Wir haben noch gut 10 Minuten. Die Zeit nehmen wir uns gerne, um über den wievielten Spieltag sind wir jetzt bei den Frauen in der Elite A?
Der Rückrunde, also 10 Spiele sind rum, also der Rückrundenauftakt.
Der Rückrundenauftakt der Frauen zu berichten. Ich war nicht bei der ersten Liga, ich habe es zur zweiten Liga geschafft, oder glaube ich zur Reserve, also zu der U21, wenn man so möchte. Habe mir nämlich angeschaut, am Sonntag die zweite von Clermont gegen die zweite von Bordeaux. Bordeaux ja auch eine Deutsche, die da spielt, hat nichts gebracht, ja. Clermont hat gewonnen, zumindest hier. Haben ja auch bei der ersten gewonnen gegen Lille, 0-17. Und auch hier war eine Deutsche auf der Verliererseite, denn Sophie Feller hat auf der Ecke auf der Nummer 11 durchgespielt, hat nicht genug Bälle bekommen, konnte keinen Versuch legen, sagen wir es mal so.
Bin nicht gesehen, aber zumindest hat sie ja durchaus ein, zwei Highlights auf Instagram verkehrt aus, aber da spielen gegen den Abstieg. Wenn man natürlich auch sagen muss, dass sie einen komfortablen Puffer haben. Punkte Vorsprung auf Rennen auf dem letzten. Dass sie nicht bei einem Top-Team unterschrieben hat, das war, glaube ich, allen im Vorfeld relativ klar.
Aber immerhin eine Deutsche in der ersten Liga der Frauen ist ja nicht selbstverständlich, ist ja auch für manche dann auch etwas schwerer, dass die dann vielleicht die Saison beginnen, aber nicht aufhören, im Laufe der Saison dann wieder weg sind, hört man ja mal immer wieder. Dementsprechend denke ich aus einer deutschen Sicht schon toll, dass man da jemanden oder jemande, sagt man das so, jemande hat, sagt man das so, Max, weißt du bestimmt besser als ich.
Aber ich wäre bei jemanden geblieben.
Okay.
Aber ohne Garantie.
Müssen wir mal in Berlin-Kreuzberg nachfragen. Die können uns das erklären vielleicht.
Ich glaube, ich hätte ihn. Wahrscheinlich muss man den Satz anders formulieren, aber so politisch korrekt müssen wir an der Stelle ja dann vielleicht auch sein. Zumal verloren haben.
Sehr schön. Wer auch verloren hat, sind da.
Korrekte Grammatik gibt's, wenn ihr gewinnt. So ist es nämlich.
So, sich verdienen. Nicht gewonnen hat auch, wir haben es eben schon erwähnt, der Letzte der Liga, Rennes, verliert zu Hause mit 40 Punkten gegen Toulouse. So gut wie unschön, ähnlich deutlich geht auch das Duell Montpellier gegen Lyon, die zu Hause 32-13 gewinnen. Das vielleicht interessanteste Spiel des Wochenendes, wenn es auch ziemlich ja, eindeutig dann am Ende des Tages war, Blagnac, die gewinnen 24-13 gegen Grenoble. Da immer ein bisschen Spannung drin und ja, das Gleiche nur für das Auswärtsteam. Bobigny verliert zu Hause 12-24 gegen Bordeaux. Das sind sicherlich die beiden Spiele, wo man sagen kann, da hätte man mal zuschauen sollen.
Tatsächlich vielleicht euch, für euch als kleiner Hinweis, dass Montpellier seine Spiele und ihm ihre Spiele nicht Facebook streamt, sondern mittlerweile auf YouTube. Hat schaufreundlicher Streamqualität Weltklasse wäre, aber kann man schon gucken. Ne? Teamtechnisch, sportlich muss man ja wirklich sagen, Montpellier die Saison sehr enttäuschend, sind auf dem 7. Platz. Team, das fast ein Jahrzehnt lang fast alle Finalspiele erreicht hat. Ist natürlich wenig, auch wenn sie in der Umbruchssaison sind. Und Bordeaux am oberen Ende mit 10 Siegen aus 10 Spielen. Aber nur in der Hälfte der Spiele einen Offensivbonus geholt, das muss man auch sagen. Im 10 Sieg aus 10 Spielen. Mit 8 Punkten Rückstand auf dem letzten Platz Rennen. Performt sicherlich.
Ja. Ich auch an der Stelle schon mal, sei nochmal erwähnt, dass natürlich es für uns nicht so leicht ist, hier über Frauensport zu reden. Das ist so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, ja. Man findet nicht wirklich was. Es berichtet irgendwie kaum einer darüber. Also auch in den französischen Medien ist es einfach, kann man also ganz klar sagen, es ist ziemlich schlecht gecovert. Ja. Also du findest diese Ergebnisse und das war's. Nichtsdestogleich, wenn niemand drüber redet, schaut sich das auch keiner an. Dementsprechend versuchen wir so das Maximum, was uns möglich ist, darüber zu bereden. Auch wenn es natürlich, das muss man vielleicht auch sich eingestehen, vielleicht nicht dem entspricht, was wir über das Männer-Rugby sagen können. Nichtsdestotrotz, wir versuchen das. Einfach um das nochmal zu sagen, oder, Marc?
Also da, wie gesagt, auch an der Stelle nochmal, wenn ihr ein bisschen mehr über das Thema wisst, lasst uns gerne wissen. Weil, wie gesagt, es ist dann jetzt am Ende auch eine Zeitfrage. Natürlich kann man irgendwo alle halbseitigen Artikel aus den Lokalen zusammen googeln, aber ich meine, wir haben beide vollen Tag, dann halt auch irgendwann nicht mehr, also diese Kleinstarbeit ist dann eben nicht mehr realistisch. Und selbst dann sind diese Artikel auch nicht so aufschlussreich. Da an der Stelle vielleicht ein Lob an Lyon, die immer mal wieder ein paar Inside-Berichte auf dem YouTube-Kanal der Academy posten, Grenoble, die zumindest Highlights posten, Montpellier, die ihre Spiele streamen, mehr als viele andere machen. Selbst Toulouse machen sowas nicht. Echt bitter finde. Von daher zumindest erstmal kleines Dankeschön an die was machen. Aber ja, fehlt noch viel.
Sagen wir so, ja. Und ich glaube, mit diesen Worten entlassen wir euch in das Wochenende, in das Ende der Woche. Dir, Marc, viel Erfolg für den 24. Danach haben wir zumindest einen hier im Podcast, der verheiratet ist. Spoiler, ich bin es nicht. Ich wünsche euch, ja, habt Spaß mit den Top 14 dieses Wochenendes. Habt Spaß mit dem Rugby, was ihr euch auch immer anschaut. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse www.info@blöblerrugby.de.
Genau, info@blöblerrugby.de oder auf Instagram blöblerrugby.de. Ohne die natürlich versprochen. da ist, wenn diese organisatorische Hürde, die wir gerade haben.
Erstmal ja, muss geheiratet werden, Freunde.
Ja. Und dann kümmern wir uns um alles andere. Ja, und dann würde ich sagen,
in diesem Sinne, macht's gut.
Au.
Tschüss.